Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge leicht verdaulich. Unser Format, in dem wir uns mit epischen Texten beschäftigen. Diesmal die Schachnovelle von Stefan Zweig. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf den Text gekommen? Weißt du es?
Also anscheinend habe ich dir mal, als ich so ein Seminar über Philosophie, als ich das besucht habe, habe ich dir dann ein Bild von der Vorlesung geschickt und auf diesem Bild war der Prof, der typisch aussah wie ein Philosoph. Was worauf ich eigentlich hinaus
Absolut.
wollte, glaube ich. Und aber auf der PowerPoint, die dann an der Wand projiziert wurde, stand die Schachnovelle. Und anscheinend hast du das durchgelesen, was da drauf stand. Ich nicht, weil ich kann mich nicht dran erinnern. Aber du und hast gesagt, ja, lass die doch mal machen. Und jetzt sind wir hier.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn das auf der Slide da steht, dann muss das ja ein sehr wichtiges Buch sein. Da war natürlich mein Interesse sofort geweckt. Da habe ich mir gedacht, ja. Philipp, da müssen wir mal drüber reden. Und damit man jetzt vielleicht auch genauso gespannt ist auf das Buch wie ich, habe ich natürlich auch einen kleinen Vorgeschmack auf den Text. Und zwar heißt er diesmal Der Gegner in sich. Ja, ja. Ich habe schon gemeint, das Buch ist von Stefan Zweig. Ich glaube, du hast ein paar Infos dazu.
Ja, genau. Also Stefan Zweig, der ist 1881 in Wien geboren. Er ist dann zur Schule gegangen, wie man das halt normalerweise macht. Und ab 1901 ist er dann ein bisschen durch die Welt gereist und er wird dann da als Mittler zwischen Mensch und Nationen ja, beschrieben. Er hat unter anderem neben seinen epischen Texten auch Biografien geschrieben. Sein erstes Werk, das er auch veröffentlicht hat, ist von Emile Verhaeren. Und er ist dann auch, also diese Person war ein Pazifist, was dann.
Noch ein paar Zwischeninfos, weil du jetzt so gemeint hast, er ist in Wien geboren, zur Schule gegangen und dann plötzlich ist er da irgendwie Schriftsteller gewesen. Also der hat auch
Nee.
Philosophie studiert dazwischen, ne? Und er hat sogar promoviert. Also der ist Doktor der Philosophie.
Aber viel hat es ihm nichts genützt, weil dann ist er in den Ersten Weltkrieg gekommen als Freiwilliger, ja, im Kriegspressequartier und durch Romain Rolland ist er dann Pazifist geworden. Und dann kämpfte er auch nach dem Ersten Weltkrieg, so ab 1919, gegen Nationalismus und dann eben für Diplomatie, Vernunft und Geduld. Und in den 20 Jahren veröffentlicht er dann verschiedene Schriftstücken. Aber noch nicht die Schachnovelle, die kommt erst später. 1934 übernehmen in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht. Nee, 33 übernehmen sie die Macht, aber 34 flieht Stefan Zweig nach London.
Man
1936.
muss auch noch sagen, also der hat in Salzburg gelebt in den 20er Jahren. So, war ein großer, bekannter Schreiber des Realismus und war unter anderem Freund von Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud. Das wird später nochmal wichtig mit dem Sigmund Freud. Ich wollte das nur jetzt schon mal erwähnt haben. So.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das sieht man dann auch, warum er da auch sehr viel psychologische Romane geschrieben. Und da ist natürlich das sehr nah naheliegend.
Und du hast gemeint,
1936.
er musste dann fliehen. Warum
Genau.
musste er fliehen? Er hatte eine jüdische Herkunft und seine Bücher wurden unter anderem bei der Bücherverbrennungen verbrannt.
Ja, und seine Bücher wurden auch verboten 1936 durch das NS-Regime. Ab 1938. Ja, kennst du den Begriff der inneren Migration? Nicht?
Sag mir jetzt so nichts, ich kann mir das irgendwie
Nichts, okay.
herleiten, aber.
Während des NS-Regimes bei den Autoren, die nicht geflohen sind, konnten die ja nicht mehr so kritisch schreiben, nicht mehr so frei schreiben und deswegen konnten sie diese Immigration von ihren Werten, von ihrer Heimat, wenn sie dann nicht ausgewandert sind, wie gesagt, konnten sie nur nach innen machen. Also sie haben dann praktisch Symbole geschrieben, aber sie haben alles in der Schublade gehalten. Und so ähnlich ist es auch bei Stefan Zweig passiert. Er hatte Furcht, dass er sein deutsches Publikum verliert ab 1938 und hatte den Glauben, dass er dann keinen Einfluss mehr mit seinem Schreiben haben kann. 1941, also ist er nach New York war ausgewandert auch und ist dann nach Südamerika gegangen, wo er dann die Schachnovelle geschrieben hat, die wir jetzt hier besprechen. 1942, ja, bringt er sich dann leider um mit seiner Frau Charlotte und hinterlässt auch ja einen Abschiedsbrief und seine Memoiren.
Hat er mit Schlaftabletten, also ganz bewusst gemacht, wenn man so will. Und die Schachnovelle war sein letztes und auch bekanntestes Werk. Hat er 41 bis eben kurz vor seinem Tod 42 geschrieben. Es war im brasilianischen Exil. Vielleicht auch später noch wichtig, wie gesagt, er war erst in New York, dann in Brasilien. Er hat es erst auf Portugiesisch geschrieben, weil er eben im brasilianischen Exil gelebt hat. Und in diesem brasilianischen Exil ist es dann auch auf Deutsch veröffentlicht worden, posthum nach seinem Tod mit limitierter Auflage. Ist dann auch später 1944 ins Englische übersetzt worden und war da dann ziemlicher Hit, wenn du so willst, sodass es 1974 nochmal als Taschenbuch in Deutschland veröffentlicht wurde und da ist es dann Dauerbestseller geworden und sind mittlerweile über 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Ganze Geschichte ein bisschen tragisch, wenn man so will, weil dieser große, durchschlagende Erfolg. Natürlich war der in den 20ern auch schon ein richtig bekannter Autor, ich habe das schon gesagt,
Ja,
aber
einer der
so.
bekanntesten und häufigst gelesenen deutschen Autoren zu dieser Zeit.
Aber so dieses große letzte Buch ist eben erst weit nach seinem Tod, wo er sich wegen Depressionen mit Schlaftabletten umgebracht hat,
Ja.
veröffentlicht worden. Ich habe das
Um
noch
vielleicht
gehört.
ein bisschen zu verstehen, warum er sich sein Leben genommen hat. Er hat eben gesagt, dass die geistige Heimat Europa zerstört worden ist und er wurde dort entwurzelt und seine Kräfte seien durch die langen Jahre des heimatlosen Wanderns erschöpft geworden. Und ja, ich glaube, das ist schon ziemlich hart für, also anscheinend ziemlich hart für so einen Menschen, wenn er dann ja von zu Hause dann wegkommt und nicht mehr sein Publikum praktisch Texte vorlegen kann.
Gut, da hat wer gleich so alles gesagt hier und damit können wir dann zum Hauptgericht übergehen. Guten Appetit. So, der Titel der Novelle ist die Schachnovelle. Was hast du gedacht, dass du das erste Mal gehört hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Schachnovelle, hab ich mir so gedacht, boah, ey, das ist ein bisschen ein zu einfaches Thema. Warum muss man
Echt?
jetzt Schach nehmen? Ja, also nicht, dass Schach ein einfaches Thema ist, aber das ist in meinem Kopf so ein bisschen ausgelutscht, dass man einfach sagt, ja, okay, jemand ist voll gut und schlau und deswegen kann er gut Schach. Aber ich fand es richtig schlau gemacht, warum es denn unbedingt Schach sein muss, das jetzt hier verwendet wird als Spiel. Weil es ist immer eine Entscheidung, welches Spiel oder was ja passiert in einem Werk und wie man seine Message rüberbringt.
Bei mir hatte der Titel genau den gegenteiligen Effekt. Also ich fand den Titel, eben als ich das erste Mal gehört habe, super spannend gleich. Und ich finde, Schach ist auch so ein bisschen so ein mystisches Spiel, wenn du so willst. Und dann ein Buch, das sich irgendwie mit Schach beschäftigt, klingt für mich gleich mega spannend.
Okay, interessant.
Ja. Dazu auch noch eine Anmerkung. Wir haben schon viel über Stefan Zweig geredet, aber der war selbst angeblich, weiß ich natürlich nicht, aber ein sehr schlechter Schachspieler. Also in dem Buch selber werden die Schachpartien auch immer eher so, also da wird nicht genau auf die eingegangen.
Nee, aber ganz ehrlich, die meisten Leute kennen sich auch nicht mit Schach gut aus, deswegen ist es gar nicht so
Vielleicht ist das
schlimm.
gut so. Gut, und damit sind wir eigentlich schon bei der Rahmenerzählung. Ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, hier, der ist von New York nach Brasilien, zumindest Südamerika. Ich weiß nicht, ob der direkt nach Südamerika war. Er hat auf jeden Fall in Buenos Aires auch gelebt. Und die Rahmenerzählung spielt auf einem Passagierdampfer, der von New York nach Buenos Aires fährt. Und die Hauptperson ist ein Ich-Erzähler, der ein österreichischer Emigrant ist.
Genau, also schon sehr Stefan Zweigartig.
Ja,
Das
das
habe ich mir
packt
auch.
irgendwie alles. Bis auf, dass es eben nach dem Krieg spielen muss.
Ja, warum?
Weil Krieg oder sowas kein Thema ist. Also natürlich
Ach
könnte es
so, währenddessen.
vor dem Krieg spielen, das weiß man zu dem Anfangszeitpunkt noch nicht. Später wird es klar, aber am Anfang weiß man es noch nicht. Krieg ist auf jeden Fall überhaupt kein Thema, so deswegen passt es zumindest nicht in diese Zeit, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also ich habe mich auch ständig gefragt, wann das jetzt genau spielt, ob das jetzt vor, während oder nach dem Krieg spielt, aber es wird ja auch, also wie gesagt, es wird nicht drauf eingegangen, aber ja, deswegen ist es eigentlich ein bisschen auch ein kleines Mysterium erstmal am Anfang auch. Aber auch geil, dass es gibt keine richtigen Namen im Buch, es wird immer nur ich und du und keine Ahnung was erzählt, so wie in der Kurzgeschichte ein bisschen. Ich meine,
Einen
ist
richtigen Namen.
einen richtigen Namen, nämlich
Ja.
Centovic und
Mirko Kentovic.
Mirko Centovic. Und das ist eben der berühmte Schachspieler, der tatsächlich aber nicht die Hauptperson ist, aber dazu später mehr. Das hatte ich jetzt als
Nö,
erstes nicht gedacht.
eigentlich jetzt mehr. Also, wir haben ja gerade schon gemeint, Krieg oder sowas ist jetzt nicht Hauptthema auf dem Schiff. Was so ein großes Thema ist, ist, dass der Schachweltmeister Mirko Kentovic, der als sehr zurückhaltend und geheimnisvoll gilt, dass er mit auf dem Schiff ist. So, das
Ja.
ist die Sensation. Darüber wird geredet auf dem Schiff.
Ja, es ist ja auch so, dass er dann ins Schiff reinkommt und draußen irgendwie Paparazzi sind und Bilder machen wollen. Und dadurch erfahren wir das Publikum ja erst, dass er überhaupt reinkommt. Und der Ich-Erzähler sieht das eben. Auf jeden Fall wird dann auf seine Geschichte an oder seine Historie von Centovic eingegangen. Wer ist er überhaupt? Also, er ist ein Vollweise, der nicht so gerade schlau ist. Das wird dann auch immer wieder an seiner Biografie festgemacht. Er wird dann von einem Pfarrer aufgenommen
Ja, stammt
und
ursprünglich aus einer südslawischen Donauschifferfamilie. Warum
schon
auch
sehr
immer das da erwähnt
spezifisch.
wird.
Genau. Und ja, er fällt da jetzt nicht besonders auf. Centovic, bis eines Tages
Ja,
der
er ist einmal sehr
Pfarrer.
stumm und will sich nicht so recht bilden lassen. Also er wirkt leicht dümmlich, wenn man so will.
Ja. Aber so dumm ist er dann nicht, weil er dann als der Pfarrer und ich glaube ein Gendarm zusammenspielt.
Spielen wir jeden Abend zusammen so eine Schachpartie.
Genau, das ist ein Schach. Und der Junge schaut dann so auf das Schachbrett und einer der Männer sagt dann, komm, spiel doch, sonst
Ja,
Witz.
also der Pfarrer muss los zu einer letzten Salbung, weil jemand gestorben ist. Und dann, ja, sagt los, komm, spiel mit mir die Runde zu Ende.
Ja, und voller Überraschen gewinnt der kleine Balk dieses Spiel. Und er ist vollkommen außer sich, der Verlorene, der verloren hat und sagt, boah, das müssen wir nochmal machen und spielt er nochmal gegen ihn, soweit ich weiß. Und dann wird er dann ein kleiner Star, spielt gegen die besten anderen Schachgroßmeister und wird dann mit 20 Schachweltmeister.
Ja. Und die Besonderheit an seinem Schachspiel ist eben nicht nur sein junges Alter und seine eher ungewöhnliche Herkunft, also eben weil er da jetzt nicht so gebildet ist, sondern auch, dass er, wenn er Schach spielt, immer aufs Brett schauen muss und nicht blind Schach spielen kann. Bei blind
Ja.
Schach spielen versteht man, dass man sich halt das Schachspiel im Kopf vorstellt, sondern er sitzt immer da und schaut die ganze Zeit aufs Brett und muss das irgendwie vor sich haben. Also man kann sozusagen sagen, er spielt nicht mit Intellekt, sondern eher er wird da als Schachroboter bezeichnet, eher so wie eine
Ja.
Maschine spielt er und nicht
Ja.
wie ein Intellektueller spielen würde.
Und weil ihm Gefühle auch ziemlich egal sind, weil er ja auch keine besondere, ja, Beziehung zu Schach hat, spielt er immer gegen Geld und da wird er ein bisschen beäugt von anderen Schachweltmeistern, dass er da eben sich ein bisschen ja in den niedersten Spelunken herumtreibt, nur weil ihm da Geld angeboten wird und da wird er eben ein bisschen kritisch gesehen.
Der
Der
Ich-Erzähler findet das alles aber super spannend und will
ja.
den guten Mirko unbedingt kennenlernen. Wie macht er das? Er schmiedet so einen kleinen Plan, er stellt ein Schachbrett im Rauchersalon auf dem Schiff auf und tut mit dem reichen, also der ist durch Ölbohren in Kalifornien auch lustig, reich gewordenen Tiefbauingenieur Mac Connor Schach. Und als der Mac Connor erfährt, der verliert immer und das stellt sich aber als eine sehr ehrgeizige, wie man schon gehört, das ist ein sehr erfolgreicher Mensch, Person raus. Als er da hört, dass der Schachweltmeister an Bord ist, will der dann unbedingt gegen Mirko spielen. Und der ist so, durchsetzungsfähig, dass er dann Mirko wieder Wartens auch zu einer Partie bekommt. Also
Ja.
Mirko benimmt sich da, ich sage mal Mirko halt, der Gentovic hier, benimmt sich da so ein bisschen hochnäsig und herablassend, lässt sich da aber bereitschlagen, so eine Runde gegen alle zu spielen,
Ja.
sozusagen, um viel Geld.
Ja, und der McConnor ist ja da auch jetzt nicht gerade
Gegen
ein
alle
guter
sind alle
Verlierer.
Schiffpassagiere, die da was von Schach eine Ahnung haben. So, ja.
Ja, aber der McConnor ist ja auch kein sehr schlecht, ist ja kein sehr guter Verlierer. Anders als der Ich-Erzähler hier, der ist ziemlich entspannt. Er sagt, ich spiele Schach im wahrsten Sinne des Wortes, während die anderen, die wirklichen Schachspieler, Schach ernsten, um ein verwegenes neues Wort in die deutsche Sprache einzuführen, wo man da auch ein bisschen so eine, ja, Gelassenheit ein bisschen sieht, des Ich-Erzählers.
Super geiles Zitat. Also das fand ich richtig stark.
Ja.
So, ich spiele Schach, die anderen sind Schach ernst. Finde ich super geil.
Genau, aber wie du sagst, er lässt sich dann ein, aber nur, weil Centovic, also Centovic lässt sich darauf ein, nur weil McConnor ihm $200 gibt. Und Centovic merkt, da kann er ganz schön viel Geld rausholen, glaube ich. Zumindest sagt der Erzähler, dass er sich das sicherlich denken muss. Und deswegen lässt er sich darauf ein. Und der ist ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen hochnäsig und alles Mögliche.
Es ist ein Spiel eher gegen alle. Also er zieht sich dann mal zurück, dann beraten die und machen dann einen Zug. Und es kommt, wie es kommen musste. Es wird ein sehr einfacher Sieg für Centovic.
Ja.
Hier, McConnor ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Mann. Der will sofort zur Revanche. Und die Runde sieht erstmal wieder nach einem sehr einfachen Sieg für Centovic aus. Jetzt haben wir allerdings die Besonderheit, dass ein Fremder, der sich dann als Dr. B herausstellt, in die Runde eingreift und mit einem unglaublichen Fachwissen, also der kommt ja gleich ein, ah, das ist genau die Partie, wie sie damals der in der Großmeister hier gespielt hat. Und wenn ihr den Zug macht, dann könnt ihr noch ein Remis rausholen, sind unentschieden. Ansonsten setzt ihr euch sofort Schachmatt, macht nicht diesen offensichtlichen Zug hier. So, also der einer unglaublichen Expertise kommt und mit dessen Hilfe schaffen sie es dann auch, ein Remis, also ein Unentschieden, gegen den Schachweltmeister herauszuholen. Und als es passiert und dann alle Dr. B anschauen, dann zieht er sich sofort zurück und verschließt sich da so ein bisschen.
Ja.
Alle einigen
Er ist
sich
auch ein
aber
bisschen
dann.
schüchtern. So, er sagt, oh, ich wollte ja jetzt auch echt überhaupt nicht aufdringlich sein und ich war voll unhöflich und so.
Und so, es ist klar, Dr. B muss gegen Tentovic eine Zweierpartie spielen, so. Die beiden sind hier die Stärksten an Bord und McConnor einigt sich dann auch darauf, für die Partie zu bezahlen, für Dr. B. Jetzt muss halt nur noch der Ich-Erzähler hier losgeschickt werden, weil das der Dr. B auch ein Österreicher ist und diesen überzeugen, dass er dann am nächsten Tag gegen Gingerich spielen muss. Und ja, dann geht er zu dem.
Und er ist jetzt auf dem Deck und er fängt dann an, Dr. B zu erzählen, warum er denn überhaupt gut in Schach ist und was da alles passiert ist in seiner Historie.
In einem zweistündigen Monolog.
Der kommt einem nicht, also es ist ziemlich lang, aber ich finde die, es ist immer interessant, wenn sie sagen, ja, wir haben 2 Stunden lang geredet. Warum kann ich das in einer halben Stunde lesen? Aber
Ja.
gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es so, er erzählt, dass er in den 30ern, also Dr. B., Vermögensverwalter des Adels und des Klerus ist. Und ja, ich glaube, er ist irgendwie Anwalt oder auf jeden Fall muss er Jura studiert haben, oder?
Ja,
Als
also
Anwalt.
in den 30er Jahren haben wir in Österreich, wo daher kommt, eine austrofaschistische Ständestaat. Also der Begriff ist auch ein bisschen umstritten anscheinend, aber es handelt sich um so ein ja,
Es ist eine Diktatur de facto von.
sehr, sehr wildes Staatssystem und ja, hier verwaltet er die Vermögen von Adel und Klerus in so einer geheimen. Oder nicht geheim, ist schon offiziell, aber in so einer Untergrund-Anwaltskanzlei, wenn man so will.
Ja.
Er kommt auch aus einer sehr vornehmen Familie. Also sein Arzt war irgendwie, sein, ich weiß nicht mehr, sein Opa oder irgendwie sowas war irgendwie der Hofarzt
Leibarzt.
vom Kaiser oder irgendwie sowas, ja.
Genau. Auf jeden Fall macht er das da und es läuft alles ganz gut, bis 1938 die Nazis einmarschieren und er wird dann bespitzelt von einem Mitarbeiter. Im Nachhinein hätte man es vielleicht wissen können, aber er wird dann verhaftet und in ein Hotelzimmer gebracht.
Also
Und
die Gestapo will natürlich die Besitztümer von diesen Klöstern haben, die da verwaltet werden, will wissen, wo die genau sind, wer da für was zuständig ist, wer da was hat. Und deswegen, ja, bekommt er dann eine besondere Behandlung.
genau. Und das hört sich ja eigentlich ganz gut an, aber hier kommt ziemlich, also ich lese mal was vor, wie er das empfindet, in diesem Hotelzimmer zu sein. Ein eigenes Zimmer in einem Hotel, nicht wahr? Das klingt an sich äußerst human. Aber Sie dürfen mir glauben, dass man uns keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte, wenn man uns, Prominente, nicht 20 in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem lediglich geheizten und separaten Hotelzimmer behauste. Und
Also das Grausame ist daran, dass sie eben so isoliert sind, sie haben mit keinem Menschen Kontakt und das Schlimme ist, denen fehlt jegliche Ablenkung.
ein bisschen später wird das noch näher beschrieben und es wird immer wieder beschrieben. Ich finde, das ist auch richtig gut gemacht, dass man merkt, wie lange das alles gedauert hat. Dieses Nichts und Nichts und Nichts um einen. Dies immer nur Tisch und Bett und Waschschüssel und Tapete. Und immer das Schweigen, immer derselbe Wärter, der, ohne einen anzusehen, das Essen hereinschiebt. Immer dieselben Gedanken, die im Nichts um das eine kreisen, bis man irre wird. Und er
Ja,
sagt dir dann
aber.
auch, dass er da irgendwie erst 2 Monate, 3 Monate oder Wochen drin ist. Und das ist so ganz schnell gesagt. Man ist da 3 Wochen,
Ja.
3 Monate oder so drinnen. Aber 3 Monate, wenn man nichts zu tun hat und man kann wirklich nichts machen, ist eine verdammt lange Zeit. Und das wird einem ein bisschen verrückt.
Ja, also es handelt sich dabei um, das ist recht bekannt, psychologische Folter. Und das Ganze hat auch ein historisches Vorbild. Und zwar wurde das mit von der Gestapo mit Louis Nathaniel Rothschild gemacht, der 14 Monate lang in Gestapo-Einzelhaft im Hotel Metropol hausen musste. Ich glaube, das wird in der Novelle sogar erzählt, oder? Also der Name Rothschild fällt, glaube ich, und das Hotel heißt auch Metropol, oder?
Ja, kann gut sein. Ich glaube, Metropol ist richtig. Ich dachte mir so, kennt man den auf jeden Fall? Aber ja, hier, dass unser Kanzler und andererseits der Baron Rothschild, dessen Verwandten sie Millionen abzunötigen hofften, keineswegs hinter Stacheldraht in ein Gefangenenlager gesetzt wurden, sondern unter scheinbarer Bevorzugung in ein Hotel, das Hotel Metropole, das zugleich Hauptquartier der Gestapo war, überführt.
Ja. So, der Sinn davon ist ja, Informationen zu bekommen, und um Informationen zu bekommen, wird neben dieser Transalierung durch Isolation unregelmäßige Verhöre gemacht. Also die wissen dann auch nicht, wie viel Uhr es ist und so, ganz verschobener Wach-Schlaf-Rhythmus. Dazu kommen eben diese Verhöre. Da lese ich mir eine kurze Stelle vor. Im Anfang war ich bei den Verhörungen noch innerlich klar gewesen. Ich hatte ruhig und überlegt ausgesagt. Jenes Doppeldenken, was ich sagen sollte und was nicht, hatte noch funktioniert. Jetzt konnte ich schon die einfachsten Sätze nur mehr stammelnd artikulieren. Denn während ich aussagte, starrte ich hypnotisiert auf die Feder, die protokollierend über das Papier lief, als wollte ich meine eigenen Worten nachlaufen. Dann ist natürlich jedes Mal, wenn er dann wieder in die Isolationshaft zurückkommt, denkt er sich dann natürlich die ganze Zeit, ah, was habe ich jetzt falsch gesagt, was habe ich richtig gesagt, und ja,
Ja.
kommt dann einen sehr schwierigen Geisteszustand, der da auch sehr dramatisch geschildert wird.
Ja, und um noch ein bisschen vielleicht auf die Literatur da näher einzugehen, was mir da gerade auffällt, ist nämlich, dass er da wirklich ganz fokussiert auf ein Objekt ist, nämlich diese Feder, die über das Papier läuft. Das ist ja auch so ziemlich eine Fokussierung der Person auf etwas. diese bisschen wahnsinnig wird, auch indem sie sich auf ein spezielles Objekt fixiert. Und das sehen wir dann auch noch später.
Die Reduktion einer Person auf das, was er sagt, auf das, was die Feder aufschreibt, eigentlich sogar nur.
Genau, ja. Aber auch eben auf das Objekt, zum Beispiel später, als er dann wieder herausgeführt wird und dann einen Mantel sieht. Und in diesem Mantel ist so eine boxige Struktur zu sehen. Und er denkt, das könnte ein Buch sein. Dann geht er so an diesen Mantel heran und tut es raus, dieses Buch, was ich mir auch irgendwie spannend und, keine Ahnung, herzrasend vorstelle, dass er da, während die Wachen neben ihm sitzen, da so ein Buch klaut. Aber auf jeden Fall wird er auch ganz stark auf dieses Buch eingegangen, auf
Ja, er ist
dieses
sehr
Objekt.
fixiert auf das Buch, malt sich da stundenlang aus, während er da wartet, was das für ein Buch sein könnte. Wenn er zurückkommt, packt das nicht gleich aus und schaut es an, sondern fühlt erstmal, riecht erstmal, stellt sich vor, was es alles sein könnte. Und er stellt sich raus, es ist.
Ein Schachbuch, nämlich
Ja.
eine Zusammenstellung von Schachpartien ganz vieler Großmeister.
Eine
Und das
Sammlung, ja.
ist sehr, sehr enttäuschend für ihn.
Also der hat Schach ein paar Mal im Gymnasium damals gespielt, als er zur Schule gegangen ist. Und trotzdem, weil das das Einzige ist, was er hat, lernt er diese Schachpartien auswendig, spielt sie nach, baut sich da so ein Schachbrett aus Krümeln auf, macht das dann aber irgendwann auch blind, also stellt sich die Figuren vor.
Genau,
Und
gegenteilig wie Centovic.
ja, genau. Da fängt es schon an. Mit dem intellektuellen Schachspielen, wenn man es blind Schachspielen ist, intellektuell, so ein bisschen, wie auch immer. Auf jeden Fall tut er da über Monate hinweg, baut sich da auch so einen Plan auf, dass die Spiele möglichst lang reichen. Es kommt, was kommen musste. Irgendwann hat er jede Schachpartie 30 Mal durchgespielt und kann die alle auswendig und es wird einfach langweilig. Und dann bleibt ihm eigentlich nur noch eine Chance, er muss gegen sich selber spielen. Wie kann man sich gegen sich selber spielen?
Gar
Ja,
nicht, wirklich.
eigentlich nicht, ne?
Ja.
In seiner Sonderspezialsituation tritt, man könnte sagen, so das Phänomen einer Persönlichkeitsspaltung auf, kann ich so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ich könnte mir schon fast vorstellen, dass er sagt es ja, dass man da eine gespaltene Persönlichkeit haben will, weil der Sinn
Er
von dem Schachspiel ist ja.
nennt es einmal ich weiß und ich schwarz.
Ja. Der Sinn von einer Schachpartie ist eben, dass wenn jetzt das Weiß einen Zug macht, dass Schwarz eben nicht weiß, was Weiß machen will. Aber wenn man gegen sie selbst spielt, funktioniert das nicht mehr. Und deswegen muss, und das sagt er, glaube ich, auch im Text so eindeutig, man muss seine Persönlichkeit spalten. Und da ist auch ein bisschen Hemmschuh da, ob er das wirklich machen will. Aber
Ja.
er hat keine andere Wahl sozusagen.
Er hat keine andere Wahl, der steigert sich da richtig rein. Ich lese auch mal hier einen Vorzug vor. Einen Zug vor, einen Satz vor. Kaum hatte mein Ich Weiß einen Zug getan, stieß schon mein Ich Schwarz fiebrig vor. Kaum war eine Partie beendigt, so forderte ich mich schon zur nächsten heraus. Denn jedes Mal war doch eines der beiden Schach-Ich von dem anderen besiegt und verlangte Revanche. Also er verfällt da in einen
Eine
wilden,
Manie.
wahnsinnigen Zustand, wo er nicht richtig schlafen kann, die ganze Zeit gegen sich her der Schach spielt, die ganze Zeit im Zimmer auf und ab läuft, da sich ja wilde Sachen überlegt, gegen sich selber spielt, die ganze Zeit unbefriedigt ist, irgendwann dann zusammenbricht.
Ja, aber er bricht nicht nur zusammen, also er wird dann ins Krankenhaus gebracht und sieht dann, dass er irgendwie Narben an den Händen hat. Er wird unterrichtet, dass er dann ein Fenster zerschlagen hätte, an den Wächter ihn angegangen sei. Und der Arzt sagt: Hier, alles gut, dir geht's gut, es ist überhaupt kein Stress und so. Und ich sehe schon, du solltest nicht mehr wieder zurück in dieses Hotel. Du bist ja von der Gestapo da verhaftet worden. Der Arzt stellt ihn dann oder schätzt ihn als unzurechnungsfähig ein
Er
und
diagnostiziert ihm eine Schachvergiftung.
auch nicht schlecht. Auf jeden Fall muss er dann nicht mehr in Haft, aber er muss das Land verlassen.
Ich habe auch schon gesagt, Schachvergiftung erteilt ihm die dringliche Anweisung, nie wieder Schach zu spielen. Also er bekommt sozusagen vom Arzt ein Schachverbot verordnet.
Und
Insgesamt jetzt diese Absatz hier fand ich, oder dieser Abschnitt hier fand ich ultra krass, das ist natürlich auch so der Herzstück oder eines der Herzstücke der Novelle.
ja.
Und ich habe ja schon in der Einleitung gemeint, dass Stefan Zweig ein Freund von Freud war. Und deswegen fällt natürlich besonders auf, dass hier sehr viele psychologische Aspekte eine sehr große Rolle spielen.
Ja. Genau. Und ich fand es interessant, also wir haben ja eigentlich so zwei, eine Rahmenhandlung mit diesem auf
Auf dem Schiff.
dem Schiff und dann kommt die Rahmen oder die Teilgeschichte mit Centovic und irgendwie kam mir das vor, als würde man jetzt nochmal tiefer gehen, weil es ja nochmal länger ist, diese Geschichte als Centovic. Fand ich irgendwie auch interessant, so
Ja, das ist
nochmal
eigentlich cool.
tiefer zu gehen.
Wir haben ja die zwei Gegner, die am Ende dann, Spoiler, oder ich erzähle einfach weiter schnell, dann ist es kein Spoiler mehr. Also als der Ich-Erzähler, so die Geschichte ist erzählt, und als der Ich-Erzähler dann aber erzählt, dass der Schachweltmeister vor Ort ist, also Centovic, auf dem Schiff, dann will Dr. W. natürlich wissen, ob die ganzen Schachpartien, die er da jetzt in seinem Kopf gespielt hat, ob die wirklich real waren, also nach den echten Regeln, oder ob das kompletter Wahnsinn war. Und er lässt sich dann bereitschlagen, eine letzte Runde zusammen gegen Centovic Schach zu spielen, was dann eben auch
Ja.
am nächsten Tag stattfindet. Aber so, jetzt können wir, wenn wir das wissen, können wir zurück zu unserer Interpretationszeug schwingen. Und zwar haben wir jetzt ja einmal die Hintergrundgeschichte von dem einen Gegner von Centovic gehört. Und da wird jetzt so die Hintergrundgeschichte vom anderen Gegner erzählt. Also wir haben jetzt eine Partie von zwei Leuten gegeneinander. Und wir kennen von beiden die Hintergrundgeschichte. Das ist, glaube ich, ziemlich cool.
Ja. Aber auch, also wenn wie du gesagt hast, er wird ein bisschen so als Roboter dargestellt, Centovic. Und Dr. B. hat ja auch ein bisschen eine längere und auch eine tragischere Hintergrundgeschichte bekommen, wo man dann auch ein bisschen mehr mit Dr. B. mitfiebert als mit Centovic. Weil er hat jetzt, da ist keine Tragik wirklich, also bis auf das er weise ist, keine Tragik wirklich in seinem Leben dargestellt. Und
Er
bei
wird ja
Dr.
auch
B. schon.
absichtlich als unsympathisch, geldgierig, wenn man so will, und
Ja.
ja,
Aber
emotionslos.
nochmal vielleicht kurz zur Herkunft von den beiden. Man hat Centovic, einen armen Donauschifffahrtssohn, und Dr. B. einen intellektuellen Sohn. Das ist auch wieder, die sind eigentlich schon ziemlich gegensätzlich. Man könnte sagen, wie schwarz und weiß ein bisschen.
Ja, wie die Schachfiguren jetzt da, ja.
Genau. Auf jeden Fall spielen sie dann gegeneinander
Am nächsten Tag, genau. Eine Runde ist ausgemacht.
und die spielt er auch. Ich glaube, auch Centovic will nur eine Runde spielen, oder? Oder war das nur Dr. B?
Also Dr. B hat sich vorgenommen, nur eine Runde zu
Ja,
spielen.
okay.
Die gewinnt er dann
Und
aber auch. Ist absolut
genau.
easy. Also Centovic muss sich da schon mächtig anstrengen und
Ist auch kein guter Verlierer,
ja.
auf jeden Fall. Und er sagt dann, wollen wir nicht eine Revanche machen? Und kaum hat er das gesagt,
Also
setzt.
er sagt so, möchten Sie noch eine Runde spielen? Der
Ja.
bekommt ja Geld dafür oder da jetzt nicht, aber halt, ja.
Ja, aber kaum hat er das gesagt.
Er hat nämlich eine Sache in der ersten Runde bemerkt, und zwar, die haben ausgemacht, immer 10 Minuten Ziehzeit hat der andere, dann musste er einen Zug machen, ansonsten hat er verloren. Und ihm ist aufgefallen, je länger sich Mirko Centovic Zeit lässt, einen Zug zu machen, desto nervöser wird Dr. B. Und in der zweiten Runde nutzt er das dann massiv aus, jetzt kannst du sagen.
Genau. Nee, aber ich wollte einfach nur sagen, dass er dann sehr hastig Dr. B. Die Figuren wieder auf die Felder stellt und der Erzähler greift dann ein bisschen ein und sagt, sind Sie sicher, dass Sie machen wollen? Und Dr. B. so, ja, das ist gar kein Stress, ist voll okay. Centovic lässt sich eben, wie du meinst, immer mehr Zeit, erst so 4 Minuten und Dr. B. wird schon wahnsinnig. Und
Ich
Centovic.
dachte, du sagst, das ist eine Steigerung. Du sagst, ja, dann wird er schon ein bisschen nervös und dann bei 6 Minuten, dann, na, aber du so gleich, ja, 4 Minuten wird er schon wahnsinnig.
Ja gut, aber es ist eine langsamere
Ja.
Steigerung, wie ich es gerade dargestellt habe. Aber er wird immer wahnsinniger,
Ja, also
lässt
was
sich dann
mit
immer
wahnsinnig
mehr.
gemeint ist, der schweift immer weiter ab. Also man merkt, der ist nicht mehr in diesem Raum, in diesem Spiel anwesend.
Ja.
Er steht dann auch irgendwann auf, läuft in einer sehr interessanten Abstand, immer genau in dem Abstand hin und her. Der Ich erzähle vermutet dann, dass das die Größe von seinem Zimmer, seinem ehemaligen Simulationszimmer ist. Und es scheint so, zumindest hat es auf mich so gewirkt, als ist es eher ein Kampf gegen sich selber, nicht wahnsinnig zu werden, als ein Kampf gegen den Gegner. Weil, dass er
Wirklich.
gewinnt, eigentlich keine Frage ist.
Ich dachte, er hat schon komplett seine, ja, alles verloren, was in seinem Kopf da ist, bis auf die Schachregeln sozusagen. Und das, weil ihm ja nicht wirklich klar ist, so habe ich es zumindest empfunden, dass er wahnsinnig wird.
Nee, also für mich war das noch die Frage so, also das ist jetzt eine Interpretation, da gibt es kein Ja oder Nein, weil ich jetzt so nie gesagt habe, aber für mich hat das so gewirkt, als wäre er da noch auf der Schwelle.
Okay, ja, das kann sein, aber
Und
als. Okay,
dann kommt dieser Punkt.
ich glaube, wir sollen erstmal weiter und dann. Ich möchte ja auch nichts spoilern. Aber auf jeden Fall schweift er immer wieder ab, spielt im Kopf andere Partien und so weiter. Und dann macht er einen Fehler, sagt irgendwie Matt, oder
Nee.
Schach, sagt er.
Er ist da in seiner Welt drin. Centovic spielt einen Zug. Er läuft zum Schachbrett hin, zieht irgendeine Figur hin und ruft laut und triumphierend Schach. Und dann fängt Centovic an zu lächeln und sagt, da ist gar kein Schach. Und in dem Moment merken irgendwie alle in dem Raum, oh, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Punkt überschritten. So, vorher war er noch auf der Schwelle gestanden, aber jetzt an diesem Punkt, okay, er ist in den Wahnsinn abgedriftet, so. Also, so hat es auf mich gewirkt.
Okay.
Und an der Stelle greift dann auch der Ich-Erzähler ein, erinnert Dr. B. an seinen Vorsatz, bittet ihn jetzt aufzuhören. Der fängt sich dann auch wieder, so. Das war nur so ein ganz klein Mal drüber, so. Und entschuldigt sich dafür, dass er jetzt hier, dass so ein Ding ist, geht. Und schwört, dass er, oder sagt sich so, dass er jetzt nie wieder Schach spielen wird. Krasses Ende. Krasses Ende.
Ja. Tatsächlich, also ich habe es tatsächlich so interpretiert, dass er während, also gegen Ende des ersten Spiels oder Anfang zweiten Spiels in die Wahnsinnigkeit abdriftet, und praktisch, ja, ich sag mal, wieder auch eine Persönlichkeitsspaltung hat, dass er in diesem Wahnsinn drin ist und erst wieder aufwacht, als er sich wieder fängt. So habe ich das nämlich gedacht, weil er sagt auch irgendwo, dass er nur, dass er eben diese einmalige, dieses Spiel dann auch nicht hätte spielen sollen, aber er hat ja zwei gespielt. Aber ja.
Also passt schon. Für mich ist halt so das Ding, warum er noch nicht komplett weg ist, weil er eben die Schachpartie noch richtig so spielt, wie sie sich gehört.
Ja.
Aber das kann man natürlich aus. Also dann ist es natürlich auch sehr plausibel. Aber ich glaube, es ist Zeit für die
Gesamte
Gesamtinterpretation.
Interpretation. Da,
Da gibt es auch viele Sachen zu sagen.
ja, ich hätte etwas zu, als Dr. P. wieder herauskommt, aber du hast sicherlich noch was, also aus seinem, also auswandert, meine ich, aber du hast sicherlich noch etwas davor, deswegen würde ich dir erstmal
Nö,
das.
jetzt haben wir alles erzählt, jetzt kann man ja auch wild durcheinander machen.
Achso, okay,
Fang
gut.
an. Also,
Okay.
jetzt weiß man ja, wovon wir reden.
Ja, also in
Den Punkt
seinem
jetzt
Abschiedsbrief
zusammengefasst.
hatte Zweig geschrieben, er werde aus freiem Willen und mit klarem Sinne aus dem Leben scheiden. Die Zerstörung seiner geistigen Heimat Europa hatte für ihn sein Empfinden entwurzelt und seine Kräfte seien durch die langen Jahre heimatlos wandernd erschöpft. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und dadurch, finde ich, merkt man ja auch ein bisschen so Dr. B.s Haltung. Also wir hatten vorhin gesagt, dass wir denken, dass der Ich-Erzähler ein österreichischer Immigrant ist, aber eher, dass der Dr. B.
Das
vielleicht
wissen wir sogar.
der.
Also es wird ja gemeint, dass Dr. B. ein Landsmann von ihm ist.
Nee, ja, aber was ich meine ist, wir haben
Ja,
am Anfang gedacht, dass Stefan Zweig der Ich-Erzähler ist, aber
ja, ja.
während des Lesens kommt man eher darauf, dass vielleicht Dr. B. Stefan Zweig ist.
Okay.
Oder was, wie siehst du das? Welche
Also
Gedanken hast du
Schach
darüber?
war, soweit ich weiß, kein hier,
Schach.
also das auch nicht.
Ja, aber gut, es ist sowieso, Autoren mögen es nicht wirklich, wenn sie mit ihren Hauptpersonen von ihren Werken verglichen werden. Das
Hat
mögen
Juli
die ja
C. ja
nicht so
mal ein Essay
wirklich.
drüber geschrieben.
Hä?
Da hat Juli C. ja mal ein Essay drüber geschrieben.
Genau, deswegen weiß ich das.
Ja. Also wir haben jetzt ja schon öfter gemeint, dass so ein bisschen so ein Battle ist von dem Intellektuellen, dem Psychischen, gegen so, hier wird er beschrieben als primitiv, halb analphabetischen Roboter. Und das könnte man auch so ein bisschen interpretieren als so. Was ist besser? Schlau und unglücklich oder dumm und zufrieden?
Ah, okay, ja, das kann man auch so sehen. Ja, ein bisschen, ja, schon.
Also, ja, wenn du dir zu viele Gedanken machst, dann bist du wahnsinnig so. Und jemand, der hier vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt ist, der hat solche Probleme einfach nicht, was vielleicht auch angenehm ist.
Ja.
Ja, eine andere sehr, sehr coole Sache, die mir da aufgefallen ist. Dr. B spielt ja für McConnor sozusagen.
Ja.
Also McConnor gibt ihm ja immer das Geld, um für Centovic zu spielen. Und er gibt zwar das Geld, aber er streicht ja auch das Geld wieder ein. Und McConnor steht ja so ein bisschen für diese ganzen Erfolgsmenschen, ein bisschen stellvertretend für die Wirtschaft. Verstehst du,
Ja.
was ich hinaus will? Also das ganze
Noch nicht
Wirtschaft.
ganz. Dass am Ende ist alles, die Wirtschaft drauf ankommt.
Nee, einfach, dass er jetzt hier noch, dass Stefan Zweig hier noch mit reingebracht hat, dass es Leute gibt, wie McConnor. Gut, er war am Anfang im Spiel mit involviert und sowas, aber in dem Hauptspiel jetzt am Ende, im Finale, die für sich spielen lassen.
Ah.
Einmal die Intellektuellen und einmal die Bauern, sage ich jetzt einfach mal, oder die Arbeiter oder wie auch immer. Und die spielen gegeneinander. Und es gibt aber noch eine
Partie.
dritte Position, die daraus Profit schlägt, die gar nichts macht, wenn du so willst.
Ja. Andererseits, er schlägt ja nicht wirklich Profit, er muss ja immer zahlen für die einzelnen, oder? Der Partien.
Ob der jetzt Gewinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Also einfach
Okay,
nur die
stimmt.
Tatsache, dass da noch eine Person involviert ist, der hat ja
Ja.
einen Grund, mit McConnor und diese Sache mit dem Geld. Der hätte ja auch einfach nur die so gegeneinander spielen lassen können. Das wäre ja auch kein
Ja.
Ding gewesen. Aber die
Ja,
Tatsache,
ja, ja.
dass dann noch McConnor mit reingebracht hat, das ist ja auch einer der wenigen
Stimmt.
Personen, die noch mit Namen genannt werden. So,
Ja.
das finde ich schon sehr geil.
Ja. Krass. Ja, ich hätte noch ein was zu eben den letzten Zeilen, die Stefan Zweig an der Ausreise von Dr. B. lässt. Also er muss ja nicht mehr in Haft, er soll das Land verlassen, aber es wird auch gesagt, dass er, also Dr. B., sich gar nicht wirklich, ja, dass er gar nicht wirklich viel Zeit hat, nachzudenken, was jetzt richtig, was falsch ist, weil er seine ganzen Unterlagen, die jetzt da, die er da braucht, Visas und keine Ahnung was, diese 2 Wochen, die er dann dafür braucht, sind komplett dafür ausgefüllt. Und da habe ich ein Zitat von Stefan Zweig. Er hat auch ein Memoir geschrieben, die heißt Die Welt von gestern. Und der Untertitel ist Erinnerungen eines Europäer. Und das lese ich mal kurz vor. Wenn ich zusammenrechne, wie viele Formulare ich ausgefüllt habe in diesen Jahren, Erklärungen bei jeder Reise, wie viele Stunden ich gestanden in Vorzimmern von Konsulaten und Behörden, vor wie vielen Beamten ich gesessen habe, wie viele Durchsuchungen an Grenzen und Befragungen ich mitgemacht, dann empfinde ich erst, wie viel von der Menschenwürde verloren gegangen ist in diesem Jahrhundert. Und das hat mich schon sehr an diesen Dr. B. erinnert in diesen letzten Stu oder Wochen, wo er in Österreich ist und das Land verlassen muss. Und auch ein bisschen so ein gebrochener Mann, Stefan Zweig, der das sagt. Oder
Also auch
was meinst
starke
du?
Kritik an der Bürokratie, oder? Kann man jetzt so sagen.
Ja, ein bisschen Kafkaesk könnte man schon fast sagen. aber ja.
Auch ein bisschen zusammenhängend, oder was mir da auch jetzt so ein bisschen Ding ist, also zwar wurde das noch in der NS-Zeit geschrieben, wenn du so willst, halt im Exil, aber Ding, trotzdem setzt es sich schon damit auseinander, was die Nachwirkungen aus der NS-Zeit sein können. Also jetzt nicht nur diese Unsicherheit, wie geht's weiter danach, sondern auch diese ganze Scheiße, die da passiert ist, hat nicht nur oberflächlich Schaden angerichtet in Sachen von kaputten Häusern und sowas, sondern auch psychisch. Und das mag man oberflächlich vielleicht gar nicht sehen. Das ist vielleicht oberflächlich ein munterer Reisedampfer und wir spielen da drauf Schach. Aber unterflächlich, unterbewusst, wie Freud sagen würde, kann da ein krasser psychologischer Schaden angerichtet worden sein.
Und dass man das auch nicht ja, unterschätzen sollte, weil er sagt ja,
Das ist ja, wenn man sieht, die.
diese Folter alleine in einem Hotelzimmer zu sein, ist nicht schlimmer als zu 10 in einer eisigen Baracke zu sein.
Genau. Da auch stark, so jetzt können wir mal aufs Schachspiel an sich eingehen. Das ist ja die Schachnovelle. Das Schachspiel an sich, hey, ich habe da jetzt einfach mal ein bisschen irgendwie was mir zusammen philosophiert, sage ich jetzt mal. Wofür könnte das Schachspiel stehen? Eventuell als Raum der Freiheit, aber genauso der Begrenzung, irgendwie so. Also du kannst da zwar machen, was du willst, aber nur in einem bestimmten Rahmen, eben den Schachregeln. Und das könnte man ja eben wieder als Metapher fürs Leben irgendwie so sehen, oder?
Ja, schon ein
Ich finde es auch
bisschen.
spannend, dass das Schachbrett oder das Schachspiel an sich sehr oft im Werk selber als sinnlos betitelt wird. Also das
Ja.
sagt man ja oft so, ja, eigentlich ist es ja nur so ein sinnloses Spiel. Aber trotzdem gibt es in diesem Spiel angesehene Meister, die dieses sinnlose Spiel irgendwie besser können als die anderen.
Und dass sie auch bewundert werden von den anderen. Also so sinnlos kann, wenn es sinnlos wäre und man wäre gut darin, dann müssten ja andere Menschen sie nicht dafür, ja, bewundern. Aber sie tun es trotzdem.
Richtig. Wenn du es jetzt aufs Leben beziehst, irgendwie, da gibt es auch Leute, die irgendwie krass sind oder sowas. Aber wenn du genau schaust, dann ist deren Existenz genauso sinnlos wie deine, wenn du so willst. Wenn ich es jetzt auf Zwang irgendwie philosophisch unterschwellig
Ja.
will. Und das Ganze gibt dann den Gipfel, und das ist so eigentlich das Letzte, was ich da gesamtinterpretationsmäßig irgendwie habe. So mein großes Endfazit, wenn du so willst. Diese Paradoxie am Ende, dass wir da den besten Schachspieler der Welt haben. Also der hat ja den Schachmeister mit links geschlagen, Centovic.
Ja.
Dr. B. hat Centovic mit links geschlagen. Wir haben den besten Schachspieler der Welt, aber der kann sein Talent nicht nutzen. Der wird nie wieder Schach spielen.
Ja. Das
Weil
ist die Tragik im Wirklich, die
richtig.
große Tragik.
Hier Schachspiel, habe ich ja vorhin gesagt, als Raum der Freiheit, aber auch der Begrenzungen. Und manchmal stehen die Begrenzungen einfach gerade so blöd. Manchmal ist die Zeit gerade so schlecht. Manchmal bist du gerade irgendwo reingeraten, dass auch wenn du super Potenzial hast, dass du es einfach nicht nutzen kannst. Und das passt, glaube ich, super in die Zeit damals, oder?
Ich glaube, das kann man, das passt vor allem auch, wenn man rückblickend draufschaut, was alles hätte passieren können mit den, ich sag mal, oder den Künstlern, den Literaten, die Deutschland verlassen haben mussten, wie eben Stefan Zweig, die ganzen Wissenschaftler, die Deutschland verlassen haben. Oder auch die, die dort geblieben sind, die haben dann auch nicht geschrieben. Und das ist natürlich auch schade, dass so talentierte Menschen dann einfach nicht geschrieben haben. Und dann haben wir ja auch was verloren. Auch wenn sie nicht gestorben sind, wurden wir vorenthalten etwas. Und ich finde es immer schade, wenn jemand, wenn jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ganz zufälliges Beispiel, August Macke, ein sehr guter, also ich mag seine Gemälde, seine impressionistischen Werke. Und der war ja noch richtig jung und dann ist er 1914 gestorben. Und wie lange hätte er noch weiter malen können? Wie viele schöne Bilder hätte er noch machen können? Was hätte er noch erreichen können? Und genau das gibt es auch im Zweiten Weltkrieg. Was hätten ganz viele Wissenschaftler, Literaten, Künstler machen können, wenn nicht der Zweite Weltkrieg, wenn nicht die Nazis gewesen wären? Und das
Pass
finde
auf.
ich unglaublich schade.
Manchmal stehst du im Schach und hast Zugzwang Obwohl du eigentlich die schönsten Züge woanders machen könntest, ne?
Ja, so philosophisch, so
Mensch.
poetisch.
Wenn du nichts mehr hast,
Nee, ich glaube, wir können.
damit haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechenuhr gehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was der uns gebracht hat.
Willst du anfangen?
Okay. Wir können auch mal generell einführen, dass ich einfach anfange.
Okay.
Ich habe ja meinem Vorgeschmack gesagt, der Gegner in sich.
Ja.
Und das war so das Krasseste, was mir da durch diese Lektüre von diesem Werk, was mir da klar geworden ist. So, es gibt die Möglichkeit, dass im Spiel oder im Leben, wie man es jetzt sieht, das als Kampf mit oder gegen sich selbst zu betrachten. Also jetzt nicht bezogen auf gegen den Wahnsinn, sondern gegen die eigenen Erwartungen. So eine Sichtweise auf ein Spiel oder aufs Leben, die ich vorher nicht hatte. Ich sage es nochmal, das war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gerade. So, man kann das Leben als einen Kampf, stetigen Kampf gegen seine eigenen Erwartungen sehen. Und das habe ich daraus irgendwie gelernt.
Oh.
Erwartungsmanagement. So. Haben wir beide.
Wichtig, ja.
So.
Ich würde mal sagen, dass ich wirklich sehr gerne mal in so einen Raum gehen würde und einen Monat dort nur mit meinen Gedanken allein gelassen werden würde, weil ich kann es mir irgendwie immer noch nicht glauben, dass ich dort verrückt werde. Und selbst wenn ich verrückt werde und mir so langweilig ist, würde ich gerne so ein Buch, so ein Schachbuch bekommen, weil mir so langweilig ist, dass ich selbst dann das machen würde und dann würde ich richtig gut in Schach spielen werden. Das ist, gut, das ist jetzt keine sehr philosophische, was ich daraus gelernt habe. Antwort.
Alle wissen, Philipp hat 2020 irgendwie hinterm Mond gelebt.
Ja, aber der hatte von ja immer noch das
Das ist
Internet.
ja das schön.
Nee, aber was ich vielleicht nochmal so eine Meta, weil ich finde, das hast du gesagt, das ist schon alles richtig und so, bisschen eine Meta, Einsicht, die ich schon wieder oder die ich bekommen habe, wieder von so einem Buch, dass so Klassiker haben einen Grund, warum die so bekannt geworden sind.
Geil. Ja.
Weil ich fand so, ja, gut, Schach, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen langweilig und so, aber es ist was komplett anderes geworden, als ich erwartet hatte. Weil die eben auch anders gedacht haben und deswegen müssen sie auch anders geschrieben haben, sozusagen. Es ist nicht so, wie man denkt und ich finde es einfach unglaublich spannend.
Geil. Ja, ey, das Buch hat mir super gefallen.
Ja.
Damit sage ich mal, das war Spargel von Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen den Türen an mir dranbleiben, wo wir uns dann gegenseitig eine, ja, oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
Okay, also hier, Challenge für dich. Du bist der Erzähler, siehst Centovic da reinlaufen und
Ja.
willst mit ihm halt, sich halt in einem Gespräch verwickeln. Was ist dein Plan, dich mit Centovic zu befreunden?
Also ich weiß ja, dass Tentovic sehr geldgeil ist. Und deswegen mache ich gar nicht erst den Umweg über das Schachbrett, sondern ich gebe ihm einfach direkt 200 Mäuse und sage, jo, hast du Bock auf ein Interview? Oder?
Ja, so kann man es auch machen.
Hätte mir den ganzen Bums sonst nicht gebraucht.
Wäre aber auch eine viel langweiligere Geschichte geworden, vielleicht.
Das wären halt jetzt so die Adler aus Herr der Ringe. So. Also, wenn man das machen würde, dann würde das ganze andere halt keinen Sinn mehr machen.
Okay, deine Frage.
Was willst denn du machen?
Was würde ich machen?
Ja.
Ich glaube, ich würde es noch komplizierter machen.
Oh.
So bin ich nun mal einfach. Ich würde Centovic irgendwie so richtig die ganze Zeit bewachen, schauen, was er macht und so weiter. Läuft ja immer so rum und dann würde ich irgendwie aus Versehen in ihn reinrempeln und sagen, ach, Entschuldigung, ja, passiert. Nächsten Tag würde ich es wieder machen. Ach, bin ich gestern nicht in sie auch noch reingerempelt? Ach, ganz Sachen gibt's. Wollen sie nicht mal gehen und eine rauchen oder keine Ahnung was? Und dann sagen, ja, Sie sind doch Schachweltmeister, oder? Wollen Sie mir nicht, wollen Sie es nicht ausgeben? Sie haben doch so viel Geld. Also da werde ich, glaube ich, richtig beliebt bei jemandem, der so geizig ist, oder?
Ja, super. Besonders am Anfang das mit dem Überwachen war gut.
Ja. Hat man ja von der Gestapo gelernt.
Sehr kreativ und du kannst deine Kreativität bei meiner Abschlussfrage jetzt erst
Unruhe.
recht unter Beweis stellen. Und zwar gebe eine Kurzzusammenfassung der Poker-Novelle. Tja, ja.
Also eine kurze Zusammenfassung von der Poker-Novelle. Ja, ich hasse die nicht gelesen, also ganz einfach. Es ist von Stefan Ast.
Ach, Alter.
Und ja, also das ist in einem, in das Spiel in der Zukunft. Nee, nicht in der Zukunft. Und in der Zeit sind Zeppeline wieder voll in und die fliegen von Deutschland nach New York. Und da sehe ich, dass der Poker-Weltmeister Dr. C reinläuft.
Ja.
Und ich denke mir so, der ist bestimmt geldgeil und ich biete ihm einen Pott von 1 Million Euro an, die ich nicht habe, aber ich finde da so einen englischen Ölmagnaten, der mir das Geld gibt. Und dann poker ich mit dem richtig schön, verliere all mein Geld und springe da einfach aus dem Fenster, weil ich dem Ölmagnaten versprochen habe, dass ich ihm
Ist
Geld sicher zurückzahle.
okay, klingt abenteuerlich. Die Pokémon, die ich kenne, geht halt ein bisschen anders. Tut mir leid.
Okay.
Die ist von Steffen Baum. Und die spielt in einem Privatchat mit einem verrückten Milliardär, der auch gleichzeitig Präsident von den USA ist.
Ah,
Also
okay.
in dem Buch ist es, nicht in echt, nicht, also nicht mehr in echt, also halt in dem Buch, halt, ja, so in dem Buch. Und der verspielt dort nicht nur sein ganzes Geld und den Privatchat, in dem er gerade sitzt, sondern auch seinen Amtstitel. Und ja, wie es weitergeht, da muss man schon selber lesen.
Ah ja, ich glaube, besser wird's nicht.
Damit sage ich noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad.
Und von Philipp.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.